Gemeinde was Neues gibt, aber bei euch ja schon länger, gell? Ja, ich habe das damals auch eingeführt, das Gebet für die Kinder bei uns in der Gemeinde in Hattenroth vor über 13 Jahren, bevor sie in den Gottesdienst gehen. Aber durch Corona ist dann alles wieder ein bisschen weggerutscht, ja. Aber es wird kommen. Super. Ja, dann darf ich euch herzlich begrüßen auch noch von uns. Ich bin heute solo. Das ist selten. In der Regel ist immer meine Frau dabei, aber wir haben heute großes Familientreffen mit unseren 11 Enkeln. Einige haben schon bei uns übernachtet und das ist immer ein sehr spannender Tag, dass alle unter einen Hut gebracht werden, keiner ausrastet und alle irgendwie in Form bleiben und auf Linie. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich habe heute Nachmittag noch einen Predigtdienst. Das war aber unbeabsichtigt. Ja, manchmal habe ich das früher so gesagt. Ja, ich habe ja noch Dienste dann. Schön, ich habe heute Morgen ein Thema, das ich für dieses Jahr mir ausgesucht habe. Voriges Jahr hatte ich ja über den Propheten Hesekiel in Freizeiten gepredigt. Und dieses Jahr habe ich mir das Thema ausgesucht, Glaube, der Berge versetzt. Es ist ein sehr betreffendes Thema, also es betrifft einen wirklich. Über Hesekiel kann man ja reden, er war 2500 Jahre zurück, wo er gelebt hat und er hat viele Prophetien ausgesprochen. Manches kann ich überhaupt nicht auslegen. Und bei diesem Thema hier, Glaube der Berge versetzt, geht es wirklich um das Eingemachte. Es geht um etwas, was wir nicht in der Hand haben und doch alles haben dürfen in Jesus. Und das ist immer für einen Prediger etwas Schwieriges, wenn er von etwas reden soll, was er nicht machen kann. Aber ich hoffe darauf, dass die Verheißung aus Römer 10, 17 immer noch stimmt, nämlich, dass der Glaube aus dem Wort Gottes kommt. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und deswegen will ich heute Morgen einen Abschnitt, der schon vorgelesen wurde, einige Anmerkungen dazu weitergeben, eben unter diesem Thema Glaube, der Berge versetzt. Es ist ja so, dass wir, jetzt hängt noch mein Computer hier, das ist ja immer herrlich, wenn er während der Predigt festhängt. Ja gut, aber ich kenne ja den Text, Matthäus 17, ich gehe mal so rein. Es wurde schon gesagt, Jesus kommt vom Berg mit drei Jüngern, da war er oben auf dem Berg Tabor. Es ist eine gewaltige Erhebung in der an der angrenzenden Jordansenke, rundherum flaches Land, mehr oder weniger. Und dieser Berg stand schon seit Menschengedenken als erratischer Block dort. Und man kann ihn sehen von zig Kilometern entfernt, der Berg, man nennt ihn so den Berg Tabor, steht ja nicht da geschrieben, dass es der Berg war, aber es war ein sehr hoher Berg. Und unten im Tal spielte sich das Leben ab und Jesus kam zurück mit seinen Jüngern und es war ein Riesenauflauf dort geschehen in der Zwischenzeit, nämlich, dass eine Volksmenge zusammenkam. Warum? Ein Vater kam mit seinem Sohn und er kam zu den Jüngern und er dachte, bei den Jüngern kann ich Hilfe finden. Das ist ja auch legitim, ja, dass Leute zu uns kommen und erwarten von uns wirklich etwas, was ihnen kein Tagesschausprecher oder Moderator sonst was bieten kann, kein Arbeitgeber, ja, sondern in der Gemeinde Jesu kann man Dinge bekommen, die man ansonsten keinem anderen Platz bekommt. Und hier waren die Jünger nun zusammen. Und es waren ja nicht irgendwelche Leute, die jetzt gerade frisch ins Wasser geworfen waren, sondern es waren Menschen, denen Jesus Vollmacht gegeben hatte. Wir lesen das in Matthäus 10. Hier geht's um Matthäus 17. Und in Lukas 10 wird uns berichtet, als die Jünger zurückkamen, ja, dann sagten sie dem Herrn, auch die Dämonen sind uns untertan. Etwas, was sie für unglaublich hielten, ja. Diese bösen, schlimmen Geister, die Menschen besetzen und missbrauchen für ihre Zwecke, ja. Die
die haben wir ausgetrieben, wir haben zu ihnen geboten und sie wichen und die Menschen waren frei und erlebten etwas, was sie noch nie in ihrem Leben erfahren hatten. Und dann sagt ja der Herr dieses wichtige Wort, darüber freut euch nicht, ihr lieben Freunde. Darüber freut euch, das heißt nicht, dass sie sich nicht darüber freuen durften, sondern Jesus wollte einen Schwerpunkt setzen. Selbstverständlich darf man sich darüber freuen, wenn man gebietet und Dämonen fahren aus, ja. Und Menschen kommen in eine ungeahnte Freiheit hinein. Er sagt aber nur, Leute, darüber freut euch nicht, ja, sondern freut euch darüber, was ihr jeden Tag erleben könnt und wissen dürft, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die Hauptsache, das verbindet euch mit der Ewigkeit. Die Ereignisse in der Zeit sind mal up und mal down, ja. Sometimes I'm up, sometimes I'm down, ja. Ich bin mal gut drauf und dann geht's wieder in ein Tal hinein, das ich mir überhaupt nicht ausgesucht habe. Aber da muss ich mein Glaube auch bewähren, auch wenn gewisse Dämonen nicht weichen. Nun waren sie in diese Situation hineingekommen. Und Jesus hat ihnen dieses Wort nicht unbeabsichtigt gesagt, darüber freut euch nicht, sondern ihr werdet noch in Konflikte kommen, wo ihr völlig überfordert seid oder euch überfordert fühlt, aus welchen Gründen auch immer. Nicht, dass der Herr Jesus extra schwierige Konstellationen auf uns zukommen lässt, sondern es geht ja um etwas, wir sollen ja etwas lernen in der Nachfolge Jesu. Und jetzt kam der Vater an mit seinem Sohn, er kam zu den Jüngern, ja. Und in Kapitel 2, Kapitel vorher, in Kapitel 15, da kam eine Frau aus Syrophönizien wegen ihrer Tochter, hier ein Vater wegen seinem Sohn. Und da sagten sie in Matthäus 15, ja, als die Frau hinter ihnen herschrie, hinter Jesus und den stolzen Juden, ja, Herr, schick sie weg, ja, lass sie los, dann haben wir das Problem gelöst. Manchmal gehen wir auch so mit Menschen um. Ja, wir schicken sie einfach weg, sagen, geh zum Arzt, geh in die Klinik, nimm ein paar Tropfen, nimm ein paar Pillen und dann wird sich das Problem schon irgendwie regeln. Nicht, dass ich dagegen wäre, ganz und gar nicht, ja. Ich nehme auch Tropfen und Pillen ein, ja, aber mit mehr oder weniger Erfolg. Aber manchmal stehen wir einfach in der Gefahr, Probleme nur im Irdischen zu verankern. Als ob das hier unsere sichtbare Welt alles wäre und sehe nicht, dass es darüber hinaus die eigentliche Welt gibt. Und das ist die unsichtbare Welt. Und deswegen sagte Paulus in 2. Korinther 4, 18, ja, die wir nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ewig. Die unsichtbare Welt wird immer bestehen, die sichtbare Welt wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Völlig klar. Deswegen ist es wichtig, und dazu ist uns die Bibel gegeben, dass wir denken lernen anhand der Schrift. Und die Schrift führt uns in die eigentliche Realität hinein. Und die eigentliche Realität ist die unsichtbare Welt, die Ereignisse, die dort geschehen. Und hier die sichtbare Welt ist eine Auswirkung dessen, ja. Jetzt haben mich schon manchmal Leute gefragt, ja sag mal, was hältst du vom Ukraine-Krieg und so weiter. Und ich habe auch auf YouTube einiges dazu gesagt über den Krieg, den einmal Russland gegen Israel führen wird. Und ich merke, das interessiert manche Leute. Da sage ich immer, ihr müsst immer überlegen, was ist eigentlich jetzt im Unsichtbaren vorgegangen? Was bereitet momentan Gott vor? Auch durch so einen Krieg. Ja, wir sehen nur das Böse, das Schreckliche, die Bilder, sie nehmen uns in Beschlag, ja, und sie können Depressionen bei uns auslösen. Aber schaut immer mal hinter die Kulissen. Ja, wenn eine Ehe kaputt geht, schau hinter die Kulissen, was hat denn da stattgefunden? Ja, da ist einer am Werk gewesen, der das systematisch betrieben hat, dass diese Beziehung kaputt geht. Und das müssen wir kapieren. Und wenn wir das nicht verstehen, dann bleiben wir immer an dem Vordergründigen hängen. Und so kam jetzt dieser Vater mit seinem Sohn zu den Jüngern und sagt, Mensch, bete doch mal, dass mein Junge frei wird. Ja, was macht ihr dann, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ja, es sind Finsternismächte in mir, ja, die mich besitzen und beschlagnahmen, die mich quälen Tag und Nacht mit den schlimmsten Dingen bis hin zu körperlichen Angriffen. Ja, wie bei ihm, ja, mal wurde er ins Wasser, mal ins Feuer geworfen, ja. Der Feind wollte ihn töten, egal durch was. Er wollte ihn umbringen, diesen Jungen, weil er der Mörder von Anfang ist. Der Feind kommt zu stehlen, zu rauben und umzubringen, Leben auszulöschen. Er ist der Feind des Lebens. Und dann haben die Jünger gebetet, wie sie es wahrscheinlich gewohnt waren. Im Namen Jesu gebieten wir, du finsterer Geist, dass du hier diesen Jungen verlässt. Und was geschah? Es geschah das, was wir manchmal erleben. Ja, sie konnten es nicht. Er sagt nachher der Vater, als der Herr Jesus nachfragt, ja, sie konnten, ich brachte ihn zu deinen Jüngern, aber sie konnten es nicht. Sie haben nicht die Vollmacht, hier diesem Geist wirksam entgegenzutreten. Obwohl wir doch auf deiner Seite, Jesus, stehen. Und seit Golgatha und Auferstehung dürfen wir doch wissen, dass Gott alle Feinde in Christus entmachtet hat, dass sie unter den Füßen Jesus sind und dass wir immer nur besiegten Feinden begegnen, sonst niemanden. Es gibt keinen Dämon, der uns begegnet, der nicht in Christus besiegt wäre. Aber er wird dann nur in der das ist das Objektive, subjektiv wird er nur besiegt durch den Glauben. Und das müssen wir verstehen. Und deswegen ist eines der Hauptangriffspunkte des Feindes im Leben von Christen, sie ihnen einmal die Sicht zu rauben für diese Realität, dass sie immer ja mit klugen Worten handhaben und alles Mögliche erzählen und Krankheitsbilder bis ins Detail schildern können. Mag ja alles nicht falsch sein, Leute, aber dann müssen wir eben auch noch diese Realität berücksichtigen. Und die wird oft nicht gesehen. Und weil wir uns zu viel im Sichtbaren bewegen, das heißt zu wenig im Wort Gottes zu Hause sind. Wer das Wort Gottes liest, dem werden andere Dimensionen aufgeschlossen. Dazu ist uns die Bibel nun mal gegeben. Und diese, ich weiß nicht, was Sie alles gebetet haben, ja. Jedenfalls Ergebnis null. Ergebnis null. Und das ist etwas Deprimierendes, wenn man sich so einsetzt für Jesus und man hat ein Nullergebnis. Ja, es hat sich nichts bewegt. Es ist nichts anders geworden. Alles ist beim Alten geblieben. Und wir beten und es bewegt sich nichts. Ja, ja, der Herr will wahrscheinlich, dass wir dieses Leid tragen müssen bis zu unserem Lebensende. Zu dem Schluss kommen nicht wenige. Aber das ist nicht so. Entweder stimmt Jesaja 53, 4 und 5, dass er unsere Sünden ja getragen hat und auch unsere Krankheiten getragen hat, dass wir durch seine Striemen heil geworden sind. Entweder stimmt das oder es stimmt nicht. Oder der Herr macht Ausnahmen von seinen Verheißungen, von seinem Erlösungswerk. Und wir begrenzen uns nur auf Sündenvergebung, alles klar, ja, ja, das habe ich ja, hoffe ich jedenfalls. Ich weiß auch nicht so ganz genau, aber ich denke mal, dass das bei mir so gewesen ist und geschehen ist, ja. Und dann hampelt man so als Christ durch sein ganzes Leben hindurch, ohne Festigkeit, ohne Klarheit, ohne gegründet sein im Wort Gottes. Man hat was, ja, man hat einen Glauben, ja, ich habe auch meinen Glauben. Ja, den hat jeder Muslim auch. Und jeder Hinduist hat auch seinen Glauben und jeder Atheist hat auch seinen Glauben. Was glauben die Atheisten? Dass es keinen Gott gibt, ja. Das ist auch ein starker Glaube. Den muss man haben, ja. Ich will nicht, ja, aber ich sag nur, Glauben haben wir alle. Entscheidend ist, was für einen Glauben habe ich? Denn die Bibel sagt, der Glaube ist das Entscheidende, um Gott zu ehren. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu ehren, Gott zu verherrlichen. Was für ein Glaube aber, das ist das Entscheidende. Nämlich Glaube, der Berge versetzt. Nun geht es, habt ihr hier Berge in der Umgebung? Gleiberg, ja? Fetzberg. Habt ihr was zu trinken hier? Muss kein Bier sein, muss auch kein Wein sein, schlicht Wasser, das wird mir schon reichen. Ja, also, ja, Berge versetzen. Ja, wozu hat uns der Herr berufen, Berge zu versetzen? Das Normalste im Leben eines Christen. Und wie viel Glauben braucht man dazu? Na? Hast du so viel? Haben wir so viel Glauben? Glauben wie ein Senfkorn reicht aus. Dankeschön, das Glas reicht. Ganz herzlichen Dank. Soll dir belohnt werden. Ja, steht geschrieben, ne? Bitte? Ja. Ja, also so wie Glauben reicht aus, um Berge zu versetzen. Ihr Lieben, wie viel Glauben haben wir? Ja, können wir Berge von Ängsten und Sorgen versetzen? Können wir ihn gebieten und sagen, ich gebreche deine Herrschaft, du Geist der Furcht über meinem Leben, können wir das? Und da bleiben wir in der Angst und sagen, ja, der Herr will wahrscheinlich, dass ich ganz klein und demütig bleibe. Das, was sich alles so eingenistet hat in den Köpfen von uns Christen, das ist eine Katastrophe, wenn man das Wort Gottes liest. Und sehen wir aber hier, ja, so einfach ist das alles gar nicht, ne, mit dem Berge versetzen, obwohl der Herr einen völligen Triumph über alle Feinde errungen hat. Sünde, Tod, Teufel sind besiegt ein für alle Mal. Der Herr muss nie mehr ans Kreuz dafür gehen. Der Herr muss nie mehr dafür auferstehen. Es ist geschehen. Was lesen wir in Kolosser 2, Vers 14, ja? Dass Gott einen Triumphzug aus den Feinden gemacht hat in der Auferstehung Jesu Christi. Dass die Auferstehungsmacht Jesu wirklich dem Feind das Genick gebrochen hat. Dass wir ihm nicht das Genick brechen müssen, sondern was müssen wir? Glauben. Glauben, ja, aber ich kann das nicht, Bruder Blatt. Ich kann nicht so glauben wie sie, wenn du wüsstest, was mein Glaube so erbärmlich manchmal ist, ja, dann wüsstest du, das kann ich auch. Oder manche sagen, ja, ich bin ja keiner der Apostel damals, ne, im ersten Jahrhundert, was haben die für eine Vollmacht gehabt, ja, und was haben die bewegt damals? Ja, ihr Lieben, wir sehen hier, was sie bewegt haben, ob das besondere Leute waren. Haben sie einen anderen Gott? Haben sie einen anderen Glauben? Nein. Es ist der gleiche Gott, die gleiche Verheißung, die sie haben, die auch wir haben. Und Gott bevorzugt niemand in seinen Verheißungen. Er gibt allen gleich die Verheißung. Du hast die Verheißung, wie sie ein Paulus hatte, wie sie ein Charles Haddon Spurgeon hatte oder wer auch immer. An dieser Stelle in der Berufung sind wir unterschiedlich alle. Ja, das ist völlig klar, ja. Wir sind in unserer Arbeit unterschiedlich. Wir sind in unserem Wesen unterschiedlich. Aber an einer Stelle versorgt uns Gott alle gleich mit den gleichen Verheißungen. Wenn ihr Glauben habt. Und was war das Problem bei den Jüngern jetzt? Die vollmächtigsten Predigten aller Zeit gehört hatten, die größten Wunder, die bis damals geschehen waren, ja. Wie viele Wunder hat der Herr getan? Es sind ja nur ganz wenige hier in der Bibel berichtet. Der Herr hat ja zigmal mehr Wunder getan, als die berichtet sind. Alleine in Korazin, Bethsaida und Kapernaum. Was hat er da oben am See Genezareth, in seiner Stadt Kapernaum, ja? Was hat er dort für Wunder getan? Hunderte, Tausende sind geheilt worden durch Jesus, sind befreit worden durch ihn, haben die Speisung der 5.000 und 4.000 erlebt, wo ja mehr als 10.000 dabei waren. All das haben die Leute gesehen. Und die Ergebnisse waren natürlich sehr dürftig. Wisst ihr, geholfen wollen die Leute ja immer haben, ne? Oder will einer von euch nicht die Hilfe Gottes geholfen haben, wollen wir immer, ja. Und wenn eine Not da ist, dass wir dann beten, ja, ist okay, ja, ja, bete doch mal. Habe ich gesagt, ja, du aber auch, ne? Ja, ja, das ist klar, das wollen wir alle. Was will der Herr durch die Wunder? Was will er? Matthäus 11, 20 bis 24 steht es geschrieben, kann man nachlesen. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wenn es in Tyrus und Sidon solche Wunder geschehen wären wie bei euch, die hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Tyrus und Sidon, kennt ihr die Städte am Mittelmeer? Ja, heidnisches Gebiet, Matthäus 15, da ging der Herr rüber, dorthin in diese Gegend. Ja. Und Kapernaum war die Stadt, in der Jesus 3 Jahre lebte. Das muss man sich vorstellen. Ein- und ausging, heilte bis in die Nächte hinein, heilte und befreite er die Menschen. Und er schimpft Chorazin, Bethsaida und Kapernaum aus. Warum? Weil sie das Entscheidende nicht getan haben. Was ist das Entscheidende? Bei allem Wundern. Entscheidend ist, dass wir Buße tun. Dass wir uns reinigen von unseren Sünden. Ja, dass wir ins Licht Gottes kommen. Dass wir aufräumen, klaren Tisch machen. Das ist das Entscheidende. Denn Wunder verbinden uns mit der Zeit. Aber Vergebung verbindet uns mit der Ewigkeit. Kein Wunder verbindet mich mit der Ewigkeit. Ja, mag es noch so gewaltig sein. Keine Dämonenaustreibung. Aber die Sündenvergebung, die verbindet mich in der Ewigkeit. Und das ist das Allerwichtigste auch deshalb. Völlig klar. Aber das andere ist nicht unwichtig. Dafür ist Jesus auch gestorben, dass Menschen geheilt werden können in seinem Namen, oder nicht? Ist er dafür gestorben? Lest einfach, ich habe jetzt schon 11 Vorträge hochgeladen auf YouTube über dieses Thema und jetzt haben mich die Leute von den Gästehäusern angeschrieben, was willst du nächstes Jahr für ein Thema nehmen? Habe ich gesagt, nochmal das Gleiche. Ich habe so viel ausgearbeitet dazu, also 20, 30 Bibelarbeiten habe ich jetzt dazu. Und die müssen ja irgendwo raus, ja, ich mache das ja nicht nur zur eigenen Erbauung, diese ganze Geschichte. Und es ist ein reiches Thema. Ich merke immer mehr, wie es sich durch die ganze Schrift hindurchzieht. Durch die ganze Schrift, ja. 1. Mose 15, 6, das erste gewaltige Wort, ja, über Abraham. Er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Glauben wir dem Herrn, was steht später in Hebräer 11 von Abraham? Ja, er achtete Gott für treu. Er achtete Gott für treu in seinen Verheißungen. Er wusste, auf diesen Gott kann ich mich hundertprozentig verlassen. Ja, und dann ist man ganz in der Nähe Jesu wie die Jünger. Ja. Und was mischt sich auf einmal unter den Glauben? Was frisst auf einmal den Glauben in ihren Herzen auf? Weshalb haben wir ihn nicht austreiben können? Was sagt der Herr? Wegen eures Unglaubens. Da steht nicht Kleinglaube, ich habe nochmal geguckt im Griechischen, da steht echt Unglaube. Wie? Das verstehe ich aber jetzt nicht. Man kann doch nicht gestern gläubig sein, morgen ungläubig. Oder? In einer gewissen Weise nicht. Es gibt zweierlei Glauben. Es gibt den rettenden Glauben, der uns mit der Ewigkeit verbindet. Und es gibt den täglichen Glauben, praktizierten Glauben, der uns mit dem Lohn verbindet. Und dieser täglich praktizierte Glauben, das war das Problem hier bei den Jüngern. Dann irgendwann wird man mal mürbe. Wisst ihr, wenn man immer betet, wenn man immer kämpft, ja, wenn man immer dranbleiben will, ja, irgendwann da erliegt man der Versuchung, lass fahren dahin, da schmeißt man die Brocken hin, ja, auch manche in der Gemeinde, ja, man hat mich überhaupt nicht gewürdigt für meinen ganzen Einsatz, eine Katastrophe, aber deswegen schmeiße ich doch nicht die Brocken hin. Ja, ich habe Schwierigkeiten mit den Leuten in der Gemeinde. Ja, sag mal, was ist denn das für ein Glauben? Bist du in der Nachfolge der Leute oder der Nachfolge Jesu? Ja, wenn ich der Nachfolge Jesu bin, werde ich nie die Gemeinde aufgeben. Ich kann nicht das Haupt haben und den Leib werfe ich weg. Das geht ja nicht. Also ich bleibe dran. Aber wir kennen all die Zeiten. Und ich kenne sie auch, Leute. Ich bin durch so viele Täler gewandert in meinem Leben. Manches durch eigene Verschulden, manche durch Kritik, berechtigt oder unberechtigt, weiß allein der Herr. Ja, aber dann wird man mal müde. Ja, dann wird man einfach mal flügellahm. Ja, dann schwebt man nicht mehr wie ein Adler darum. Da fährt man auf wie die gackende Hühner. Ja, die landen gleich wieder. Ja, aber nicht wie ein Adler bin ich dann unterwegs. Und das passiert. Und das passiert jedem, der in der Nachfolge Jesus, und das war den Jüngern passiert. Aber Leute, das ist verständlich, aber nicht zu entschuldigen. Nicht als Ausrede zu benutzen. Ja, mein Glaube ist halt schwach. Ich bin halt so einer. Ja, wenn du wüsstest, was ich alles schon zu ertragen hatte, ja, dann hättest du verstanden. Ja, ich weiß, was ich zu ertragen habe, aber ich weiß immer, es steht ja auch mal geschrieben, dass der Herr nicht über Vermögen, ne? 1. Korinther 10, 13. Obwohl in 2. Korinther 1 schreibt der Paulus, dass wir über Vermögen belastet wurden, so dass wir dachten, wir müssen sterben. Es geht zu Ende hier mit unserem Dienst und mit unserem Leben. Aber der Herr hatte noch einen Weg. Der Herr wollte, dass der Paulus ihm vertraut und nicht auf sich selbst vertraut. Und hier sagt der Herr, das Problem ist euer Unglaube. Wo definieren wir oft das Problem? In der Größe der Schwierigkeit. Wofür betet ihr? Betet ihr auch für den Schnupfen? Ich bete jetzt schon für den Winter, dass ich nicht dauernd verschnupft bin. Weil ich halt dazu neige, ja. Und das mache ich schon viele Jahre mit mehr oder weniger Erfolg, muss ich schon sagen. Aber ich hoffe, diesen Winter klappt's. Ich werde euch nächstes Jahr dann Bericht geben. Oder ihr könnt mich fragen, wie es ausgeschaut hat mit meinem mächtigen Gebet, ja. Ich bete dafür, selbstverständlich. Für einen Schnupfen kann man ja auch beten, oder? Für Krebs im Endstadium? Na, weiß ich nicht. Da sollte man die Finger weglassen. Da kann man nur als Verlierer den Platz verlassen, oder? Ja, also bei so einem Problem. Aber ihr Lieben, was war die Frage? Was ist unser Problem? Die Größe der Schwierigkeit oder unser Unglaube? Was ist das Problem? Wo liegt der Hase im Pfeffer? Ja? Müssen wir uns das nicht eingestehen? Ja, wir kapitulieren vor so vielen Dingen. Wenn ich heute Morgen die Predigt über Befreiung und Heilung halte, dann weiß ich, dass manchmal eine Befreiung mit einem Schlag einsetzt. Das habe ich erlebt. Und ohne diese Befreiung und Heilung hätte ich nie meinen Dienst durchführen können. Wenn Gott nicht ein Bruder mit mir gebetet hätte und danach war ich von einer gewissen Sache frei. Aber manche Heilungen und Befreiungen erleben wir erst nach 20, 30, 40 Jahren. Wisst ihr, wie lange Israel in Ägypten gebetet hat um Befreiung? Das denkt ihr, 14 Tage oder 3 Wochen? Waren 2 oder 3 Gebetsnächte? Sie haben mindestens, wir wissen nicht wie lang, sie haben mindestens 80 Jahre für Befreiung gebetet. Und in diesen 80 Jahren sind viele gestorben, die diese Befreiung nicht erlebt haben. Das ist die Wirklichkeit. War das Gebet um Befreiung falsch? War es falsch? Weil der Herr nicht bald erhörte? Wir denken das manchmal. Ja, der Herr will das wahrscheinlich. Wahrscheinlich, der will uns hier in Ägypten halten. Nein, Ägypten war nicht das Land der Verheißung, wo sie hin sollten, sondern das war das Land Kanaan, wo die Kanaaniter lebten. Dieses Land hatte der Herr den Israeliten verheißen, da kamen sie auch hin. Ach ihr Lieben, was machen wir? Was ist unser Problem? Was machen wir mit unserem Problem, wenn wir Kleinglauben haben, wenn wir Unglauben haben im Herzen? Was machen wir damit? Naja, was kann man da schon viel machen? Das muss der Herr tun, sagen dann manche. dann wird sich geflüchtet in die Souveränität Gottes. Dann fangen Leute an, von der Souveränität Gottes zu reden. Haben sie ihr ganzes Leben nicht, aber an der Stelle haben sie das mal gehört. Ja, der Herr ist souverän, man kann ja Gott nicht zwingen und er muss es tun. Ja, selbstverständlich muss er es tun, aber er will es auch tun. Und das ist unser Problem. Wir sind nicht im Willen Gottes gegründet. Und an der Stelle haben wir unser Mangel. Weshalb sind wir nicht im Willen Gottes gegründet? Weil wir zu wenig im Wort Gottes zu Hause sind. Das sage ich auch von mir, ihr Lieben. Ich kenne bestimmt ein paar Bibelverse. Und ich habe schon tausende Mal gepredigt, ja. Aber all das befreit mich ja nicht davon bei diesem Thema. Mit dem bin ich lange noch nicht fertig, deswegen will ich ja nächstes Jahr weitermachen, ja. Bei diesem Thema merke ich ja, was für ein erbärmlicher Glaube ich manchmal habe. Gestern habe ich mein Fahrrad gepflegt. Habe ich schon öfters. Das Gute daran war diesmal, dass es nach 2 Stunden immer noch nicht dicht war, aber dass ich nicht aus der Haut gefahren bin. Das war ein Sieg. Das war ein Sieg. Und das habe ich jetzt durch das Thema, dass ich sage, Herr, du wirst mir helfen. Einen schönen Flicken draufgesetzt. Ich habe schon zigmal Fahrräder geflickt, ja, als Junge schon damals. Und das hat immer geklappt. Und jetzt klappt es nicht. Auf einmal ist am nächsten Morgen das Ding wieder platt. Hat nichts mit mir zu tun, aber es war halt so. Ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber der Herr wird mir helfen. Ja, da hat er mir auch geholfen durch unseren Schwiegersohn. Manchmal schickt er der Herr andere und die helfen dann einem, ja. Aber ihr Lieben, was ist ein Kennzeichen echten Glaubens? Es ist der Friede in Gott. Der Friede, dass ich Ruhe habe in den Stürmen des Lebens. Und dass ich nicht ausflippen muss, nicht rumschreien muss, nicht schimpfen muss, wie die kleinen Kinder. Ja, wenn sie an der Tischkante stoßen, was sagen sie? Du blöder Tisch. Wir machen Fortsetzung im Alter, ja. Bis ins Alter hinein. Jeder ist blöd, ja. Der Fahrer auf der Autobahn, der mir die Vorfahrt nimmt, Blödmann, ja, all das ist da. Aber ihr Lieben, was ist denn mein Glaube wert, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt? Was ist ein Glaube wert, wenn ich an der Stelle nicht weiterkomme? Was ist mein Glaube wert, wenn ich mit meinen Kindern nicht klarkomme? Was ist er dann wert? Was ist mein Glaube wert, wenn ich kritisiert werde, trotz allen guten Absichten, man mir nur bös widerstellt? Was ist mein Glaube wert? Kann ich Berge versetzen? Oder schmeißen mich Kritik und sonstige Dinge um? Was sagt der Herr? Bringt ihn her zu mir. Ich mach gleich Schluss. Oh ja, wir haben ja schon nach 11:30. Der Herr sagt, bringt ihn her zu mir. Was macht der Herr? Er gebietet dem Geist, und der Geist geht. Er sagt ihnen dann ihr Problem, euer Unglaube ist das Problem, Leute. Nicht die Größe des Problems, euer Unglaube. Und dann wird noch ein Vers später zu diesem Abschnitt hinzugefügt. Der ist in deiner Bibel anscheinend nicht, ne? Als Fußnote ist er da, ja ganz genau. Viele setzen ihn in Fußnote, weil er in den ältesten Handschriften nicht ist. Nämlich, diese Art fährt nicht aus, es sei denn durch Gebet und Fasten. Gebet und Fasten. Jetzt kann man das auf zweierlei auslegen. Es gibt Dämonen, die sind wirklich hartnäckig. Ja, und da denkt man heute, ich habe Freiheit, morgen melden sie sich schon wieder. Aber was ist auch das Riesenproblem hier gewesen? Nicht der Dämon, sondern was war das Problem? Der Unglaube. Und dass Unglaube weichen kann, durch Gebet und Fasten, dass wir dadurch nicht in eine Stellung kommen, dass mich Gott mehr liebt. Das gibt es nicht, kann ich nie hineinkommen. Gott liebt mich immer mit einer gewaltigen Zuneigung, die unbegreiflich ist. Aber ich verstehe immer besser, was Gott in Christus getan hat, dass er dem Feind den Kopf zermalmt hat. Das glauben wir das. Der Teufel der Schlange den Kopf zermalmt hat. Überlegt euch mal, wie es dem Teufel geht, wenn der in den Spiegel schaut. Ja, der kriegt Depression. Ich merke schon, ihr habt Angst zu lachen, gell? Ja, ja, Angst vor dem Teufel, dann lacht man auch nicht über ihn. Was haben die Christen in den ersten Jahrhunderten gemacht am Ostermorgen? Kennt ihr das Osterlachen? Haben sie den Teufel ausgelacht, weil er verloren hat. Leute, der Teufel lacht so viel über dich, du darfst auch über ihn lachen. Habt ihr keinen Mut? Das nächste Mal lade ich euch ein zum Lachen. Oder nachlachen in der Pfalz. Ihr Lieben, Gott ist gut. Gott ist so gut. Und er lässt gewisse Schwierigkeiten in meinem Leben zu, damit mein Glaube wächst, damit ich mehr in ihn hineinwachse, damit ich mehr erkenne, was der Herr getan hat. Denn wenn man nur, wisst ihr, so normale Zeiten bringen auch nur normale Christen hervor. Und wir haben Zeiten des Wohlstands, ja, hinter uns Jahrzehnte des Wohlstands. Und das bringt keine außergewöhnlichen Christen hervor. Aber in der Not werden Menschen geboren, die wirklich Berge versetzen. Ich wünsche euch das hier. Fangt an, die Berge zu versetzen. Wie? Indem ihr nicht ständig von den Bergen redet, von euren Bergen redet, sondern indem ihr zu den Bergen redet. Sprecht nicht so viel von euren Schwierigkeiten und von den leidigen Arztbesuchen. Deswegen will ich nicht mehr. Der letzte hat mir 5 Stunden Zeit gekostet. Ich dachte, ich werde, naja, darf ich nicht mehr sagen, hat die Rosi gesagt. Ja, da kann man schon durcheinander werden. Aber anfangen, zu den Bergen zu reden. Ich gebiete dir, du Berg. Was habt ihr für einen Berg? Bitte? Des Zweifels? Mangelnde Heilsgewissheit? Ich gebiete dir, du Berg, dass du gehst. Ich sehe, wie unsere Kinder vom Feind missbraucht werden. Ich gebiete diesen Bergen, dass sie gehen, diesen Mächten, ich breche ihre Macht. Denn Berge waren hier in diesem Gleichnis ein Bild für dämonische Mächte. Und ich hatte das ja am Anfang erwähnt. Ich muss ja abbrechen, ihr Lieben. Irgendwann geht's weiter in diesem Theater. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein Wachsen im Glauben, ein Zunehmen in der Schrift. Ja, Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, ja, wenn ihr glauben werdet, wie die Schrift sagt, dann werden nicht Ströme von Gequassel, das gibt's auch, sondern Ströme lebendigen Wassers von eurem Leib fließen. Und dazu möchte Gott euch alles segnen. Da oben oder hier. Amen. Ich bete noch.